NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Bei den Parlamentswahlen in Frankreich zeichnet sich ein historischer Sieg für Emmanuel Macrons Partei ab. Dazu schalten wir später in dieser Sendung live nach Paris. Helmut Kohl soll mit einem Staatsakt der Europäischen Union beigesetzt werden. Dafür plädiert Kommissionspräsident Juncker. Und ein verheerender Waldbrand in Portugal hat bisher über 60 Menschenleben gefordert. Zunächst aber blicken wir nach Berlin, denn dort haben die Grünen beim Parteitag ihr Programm für die Bundestagswahl verabschiedet. Mit großer Mehrheit haben die Delegierten sich hinter die 10 Punkte gestellt, die die beiden Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir schon vor ein paar Wochen vorgestellt hatten. Darin wollen sie zurück zu ihrem Markenkern, unter anderem natürlich zum Umwelt- und Klimaschutz. Gar nicht so leicht, denn irgendwie sind inzwischen längst alle Parteien für diese Punkte. Aus Berlin, Maike Westphal.
10 Punkte für grünes Regieren. Das letzte Kapitel des Wahlprogramms hatte es in sich, war es doch im Vorfeld schon heftig diskutiert worden. Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen, warb zum Abschluss des Parteitags um Geschlossenheit und war begeistert von der Vorlage der Parteispitze.
In jedem Halbsatz steckt mehr drin als in allen 24 Regierungserklärungen von Angela Merkel. Und ich kann euch sagen, ich habe sie alle 24 angehört. Mensch, so kann's nicht weitergehen.
Am Ende stellten sich die Delegierten mehrheitlich hinter ihre Spitzenkandidaten. Cem Özdemir, der die Partei nun gemeinsam mit Katrin Göring-Eckardt in den Wahlkampf führt, sagte, die 10 Punkte seien ihr Maßstab für eine Regierungsbeteiligung.
An uns Grünen soll ab September kein Weg mehr vorbeiführen. Das wollen wir gestalten. Wir wollen Deutschland ins nächste Jahrzehnt führen.
Dabei setzen die Grünen inhaltlich vor allem auf ein Thema, den Kampf gegen den Klimawandel. Alles in allem ein gutes Wahlprogramm, fand Katrin Göring-Eckardt und feuerte die Delegierten an.
Wir haben gezeigt, was wir drauf haben. Und jetzt gehen wir raus und jetzt zeigen es wir den anderen.
Die Grünen wollen die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke innerhalb der nächsten Legislaturperiode abschalten. Außerdem möchten sie die Landwirtschaft ökologischer gestalten und die Elektromobilität voranbringen. Ab 2030 sollen nur noch Autos ohne Verbrennungsmotor neu zugelassen werden. Bei der inneren Sicherheit fordern die Grünen eine Neuaufstellung des Verfassungsschutzes und klarere Zuständigkeiten. Sie sind gegen Abschiebungen nach Afghanistan und für ein starkes Europa. Eine rote Linie ziehen die Grünen bei der Ehe für Schwule und Lesben. Mit uns wird es keinen Koalitionsvertrag ohne die Ehe für alle geben, heißt es im Wahlprogramm.
Wir sind die Partei, die den Leuten nicht vorschreiben wollen, wen sie lieben, ob sie mit oder ohne Trauschein lieben. Wir sorgen für Freiheit auch für Schwule und Lesben, dass sie heiraten können.
Zukunft wird aus Mut gemacht. So lautete das Motto des Parteitags, auf dem sich die Grünen auch gegenseitig Mut machten. Angesichts sinkender Umfragewerte von 7-8% sahen viele in dem dreitägigen Treffen die letzte Chance, vor der Bundestagswahl eine Trendwende einzuleiten.
Aus Berlin war das Maike Westphal. Offene Konflikte haben die Grünen auf ihrem Parteitag also vermieden. Sie haben große Geschlossenheit demonstriert und auch viel Zuversicht. Und die braucht die Partei, weil sie 3 Monate vor der Bundestagswahl in dem Umfragetief steckt, von dem wir eben schon hören konnten, bei 7%. Und daraus wollen sie jetzt 10 machen. Und regieren würden sie mit fast jeder anderen Partei. Katrin Brandt kommentiert.
Kurz vor Ende des Parteitages wurde es dämonisch. Die Grünen sollten doch bitte jede Koalition mit der CSU ausschließen, forderte ein Delegierter und raunte zur Begründung nur Seehofer, Söder, Dobrindt. Doch die grüne Basis lachte das Spukbild weg. Nur mit der AfD will sie nicht sprechen. Ansonsten gilt, wer auch immer sich auf die Grünen zubewegt, bekommt seine Chance als Regierungspartner. Denn regieren wollen sie, die Grünen, nach der Bundestagswahl im September. Das haben sie mit diesem Parteitag gezeigt. Es brennt ihnen auf der Seele. Sie fühlen sich als die einzige Partei, die das Wohl des Planeten im Auge hat, die in wenigen Jahren aus der Kohle aussteigen, ökologisch Energie erzeugen, Verbrennungsmotoren abschaffen und die Massentierhaltung verbieten will. Und als die letzten Mohikaner der Willkommenskultur fühlen sie sich sowieso. Und das stimmt ja auch. Das Wahlprogramm der Grünen ist in der deutschen Parteienlandschaft einzigartig. Keine andere Partei denkt so global, komplex und vernetzt. Keine andere Partei ist so beseelt von der Vorstellung, nach höchsten ethischen Standards zu leben und zu handeln. Ökologisch, gewaltfrei und zugewandt. Und so ist das Wahlprogramm in seiner Konzentration auf Klima, Umwelt, nachhaltige Wirtschaft und Migration auch stimmig. Eine Liebeserklärung an den Planeten, wie Parteichefin Simone Peter euphorisch ausrief. Ja, das grüne Pathos nervt mitunter gewaltig. Aber daran liegt es nicht, dass diese Liebeserklärung an den Planeten derzeit nicht viele Likes bekommt. Klima zieht nicht, innere Sicherheit zieht. Und da stehen die Grünen nun mal in den Kulissen der Politik. Eine Partei, zu deren Gründern bekennende Steinewerfer gehören, wirkt nicht sehr überzeugend, wenn sie mehr Polizisten einstellen will. Und auch wenn Spitzenkandidat Cem Özdemir donnernd von allen das Bekenntnis zum Grundgesetz einforderte, so bleiben die Grünen doch die mit Abstand ausländer- und migrationsfreundlichste Partei. Und das ist derzeit nicht mehrheitsfähig. Trotzdem, die Grünen werden weiter gebraucht. Als Partei, als Stimme in der Politik und als Regierungspartner, als Korrektiv für andere Parteien. Wer sonst stellt Bienenkörbe auf dem Bundestag auf, sorgt sich um die sinkende Zahl von Insekten auf der Windschutzscheibe und lässt nicht nach im Bemühen, Alternativen zum Auto und zum Stau populär zu machen. Niemand anderes als die Grünen. Womöglich reicht das im Moment nur für 7% der Wählerstimmen. Womöglich werden die Grünen ihr Ziel nicht erreichen, drittstärkste Kraft zu werden. Womöglich. Der Ausgang dieser Wahl ist offen wie nie. So viel kann noch passieren, was die Stimmung im Land beeinflusst. Was die Grünen angeht, Stand heute, haben sie ihren Startplatz gefunden.
Den Parteitag und das Wahlprogramm der Grünen kommentierte Katrin Brandt im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Altkanzler Helmut Kohl ist seit 2 Tagen tot. Wann der Staatsakt für ihn stattfindet, steht noch nicht offiziell fest. Aber es gibt schon eine Debatte um das Wie. Denn EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker möchte, dass Kohl mit einem europäischen Staatsakt geehrt wird. Also mit einer Zeremonie der Europäischen Union als erster Politiker überhaupt, denn das hat es bisher noch nicht gegeben. Junkers Begründung unter anderem, Kohl sei schon zu Lebzeiten als Ehrenbürger der EU ausgezeichnet worden. Aus Brüssel Andreas Meyer-Feist.
Blumen und Kerzen vor Helmut Kohls Haus in Ludwigshafen, aber nicht nur dort, Zeichen der Trauer. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ließ die Europaflaggen auf Halbmast setzen und brachte einen Vorschlag ins Spiel, der Kohls europäische Verdienste würdigen soll. Der verstorbene Altkanzler könnte als erster Politiker überhaupt mit einem europäischen Staatsakt geehrt werden.
Er hat das unschätzbare Verdienst, dass er alle davon überzeugt hat, dass das neue Deutschland ein anderes Deutschland ist als das Deutschland der 30er und der Anfangs 40er Jahre. Er hat die Dinge zusammengebracht. Er war ein Zusammenbringer in vielerlei Hinsicht.
Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte, Termin und Einzelheiten für einen Abschied auf europäischer Bühne müssten noch geklärt werden. Der Ort könnte Straßburg sein. Hier sitzt nicht nur das Europäische Parlament. Die Stadt im Elsass steht auch für das deutsch-französische Miteinander und damit auch für Kohls Verdienste, wenn es um die Aussöhnung und die Freundschaft mit dem Nachbarn im Westen geht. Der Rahmen dieser besonderen Würdigung steht noch nicht fest. Gedacht ist an eine Trauerfeier mit allen EU-Spitzenpolitikern und mit Weggefährten des Altkanzlers. Die Ehrung ist beispiellos. EU-Kommissionschef Juncker begründet sie mit Kohls Verdiensten unter anderem bei der Einführung des Euros. Er sei außerdem einer von nur 3 europäischen Ehrenbürgern, neben dem europäischen Gründervater Jean Monnet und dem früheren Kommissionschef Jacques Delors. Außerdem habe Kohl zu Lebzeiten den Wunsch zum Ausdruck gebracht, man möge in einem europäischen Rahmen Abschied nehmen. Wenn der Staatsakt in Straßburg stattfindet, könnte der Sarg anschließend mit dem Schiff über den Rhein in seine Heimat gebracht werden. Auch dort sei ein Staatsakt denkbar, erklärte die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer, SPD, im ZDF.
Selbstverständlich wäre das Land Rheinland-Pfalz geehrt, wenn der Staatsakt in diesem Land, aus dem Helmut Kohl stammt und mit dem er eben bis zuletzt sehr verbunden ist, stattfinden würde. Aber es ist genauso klar, dass die Familie dazu das eigentliche Wort hat.
Im Dom zu Speyer könnte dann eine Totenmesse stattfinden. Die Organisation ist noch nicht abgeschlossen. Klar ist bis jetzt nur, der Abschied soll Kohls europäische Verdienste betonen. Er soll aber auch den Wünschen des engsten Familienkreises folgen.
Waldbrände sind in Portugal im Sommer keine Seltenheit wie in den meisten Regionen rund ums Mittelmeer. Dieses Jahr trifft es das Land besonders schlimm. Die schwersten Brände seit Jahrzehnten sind offenbar von einem Blitz ausgelöst worden, auf den kein Gewitter im Sinne von Wasser gefolgt ist, das den Blitzeinschlag schon mal hätte löschen können. Und dann haben diese Brände ganze Dörfer eingeschlossen. Und die Löschtrupps sind weit davon entfernt, die Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die traurige Bilanz bisher: über 60 Tote. Einzelheiten von Marc Dugge.
Viele können immer noch nicht fassen, was sie erlebt haben. Die Wucht des Feuers, die brennenden Häuser, die Todesangst. Das war unvorstellbar, sagt diese Frau. Der Wind hat brennende Blätter hergetragen. Alles ist abgebrannt. Das Haus da drüben auch. Und wir haben keinen einzigen Feuerwehrmann gesehen. Die Feuerwehr kam tatsächlich vielerorts zu spät. Zum Teil, weil sie einfach nicht durchkam. Viele Menschen waren dem Feuer hilflos ausgeliefert. So wurde etwa eine Schnellstraße zur tödlichen Falle. Mehrere Menschen hatten sich in ihren Autos auf die Flucht vor den Flammen gemacht. Noch auf der Straße wurden sie vom Feuer eingeschlossen. Die Feuerwehr konnte am Morgen nur noch ausgebrannte Autos bergen. Jorge Gomes, Staatssekretär im portugiesischen Innenministerium. In den Autos wurden 30 Tote gefunden, 17 Leichen wurden an den Straßenrändern geborgen. In landwirtschaftlichen Regionen wurden 10 Todesopfer gefunden. Tatsache ist, dass das gesamte Gebiet sehr dünn besiedelt und teils unzugänglich ist. Es liegt rund 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon. Dort gibt es nur 26 kleinere Dörfer, umgeben von sehr viel Wald. Die Polizei glaubt mittlerweile, dass ein Blitzschlag den Waldbrand ausgelöst hat. Im trockenen Unterholz konnte sich das Feuer rasend schnell ausbreiten. Die Feuerwehr habe sich nichts vorzuwerfen, so Jaime Marta Soares vom Feuerwehrverband. Wir haben im Laufe der Jahre Strukturen aufgebaut, um mit solchen Herausforderungen fertig zu werden. Ich bin absolut sicher, dass alle Mittel eingesetzt wurden. Aber gegen solche Naturgewalten kann der Mensch nichts ausrichten, auch wenn wir dafür Strategien haben und ausreichend vorbereitet sind. Trotzdem, auch die Einsatzkräfte brauchen Hilfe. Feuerwehrleute aus dem ganzen Land sind angereist, um sie bei den Löscharbeiten zu unterstützen. Frankreich und Spanien haben zusätzliche Löschflugzeuge geschickt. Insgesamt sollen rund 700 Feuerwehrleute im Einsatz sein. Die Überlebenden werden medizinisch und psychologisch betreut. Portugals Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa. Alle Kräfte sind mobilisiert. Es ist bewundernswert. Neue Kräfte treffen ein. Mut, Entschlossenheit und Widerstandskraft stehen aber den Elementen der Natur gegenüber. Die Temperatur, der Wind, die Trockenheit, das sind Faktoren, die kombiniert die Aufgabe dieser Helden sehr schwer machen. Zwei der vier Feuerfronten konnten die Feuerwehrleute immerhin schon eindämmen. Das Gebiet ist mittlerweile weiträumig abgesperrt, um neue Unglücke zu verhindern. Mehr als 60 Tote. An so einen Waldbrand kann sich in Portugal niemand erinnern. Und dabei hat der Sommer gerade erst angefangen. Das Land hat für die kommenden 3 Tage eine Staatstrauer ausgerufen. Beim Confed Cup in Russland spielt die portugiesische Mannschaft um Cristiano Ronaldo heute Abend gegen Mexiko mit Trauerflor.
Zu den Waldbränden in Portugal war das Marc Dugge. In Frankreich findet heute die 2. Runde der Parlamentswahlen statt und die letzten Wahllokale schließen um 20 Uhr. Das heißt, es gibt noch keine Hochrechnungen. Kerstin Gallmeier ist unsere Korrespondentin in Paris. Frau Gallmeier, was sagen denn die Umfragen? Wie groß wird die Mehrheit sein, die Emmanuel Macrons Partei heute holt?
Also Emmanuel Macron könnte eine ganz gewaltige Mehrheit mit seiner Partei La République en Marche heute einfahren. Die optimistischsten Umfragen, die sagen ihm 470 Sitze von insgesamt 577 in der Nationalversammlung voraus. Das wäre mehr als eine Dreiviertelmehrheit, die der neue Präsident dann in der Nationalversammlung hätte.
Könnte dann seine Partei auch über Verfassungsänderungen beschließen, also alleine ohne die Mehrheit der anderen?
Das wäre tatsächlich möglich. Da hätte Emmanuel Macron freie Hand. Aber er hat ja zunächst einmal große andere Reformpakete geplant. Allen voran das Gesetz zur Moralisierung des politischen Lebens in Frankreich. Da will er damit gegen Korruption vorgehen, gegen die Möglichkeit, Familienmitglieder zum Beispiel als Abgeordneter in der Nationalversammlung zu engagieren. Damit soll das politische Vertrauen oder das Vertrauen Vertrauen der Wähler in die Politik zurückgewonnen werden, das ja in den letzten Jahren verloren gegangen ist. Und dann natürlich das große Reformpaket, für das er dann auch freie Hand hätte, nämlich die Reform des Arbeitsmarkts, des Arbeitsrechts. Das will er jetzt direkt angehen, ist es auch schon angegangen und das soll dann über den Sommer mit Hilfe von Verordnungen verabschiedet werden.
Vieles an diesem Reformpaket, Sie haben gerade den Arbeitsmarkt erwähnt, das hat ja durchaus neoliberale Züge. Wieso stimmen so viele Franzosen dafür? Das ist doch eigentlich ein heißes Eisen, gerade diese Arbeitsmarktreform.
Es ist durchaus ein heißes Eisen. Man muss natürlich gucken, wie viele Franzosen haben tatsächlich dann am Ende dafür gestimmt. Denn wenn man sich die Präsidentschaftswahl an sich anguckt, da hat Emmanuel Macron ja auch nicht mal ein Viertel aller Stimmen bekommen, ist dann aber mit großer Mehrheit gegen Marine Le Pen Präsident geworden. Und jetzt ist es auch so, ich glaube, dass viele Franzosen das Gefühl haben, es muss sich schon was bewegen und sie wollen Emmanuel Macron ihre Chance geben. Das hat sich jetzt zum Teil eben in den massiven Stimmen für seine Partei ausgedrückt, schon in der ersten Wahlrunde. Aber auch viele Franzosen, die jetzt nicht zur Wahl gegangen sind, die gar nicht so unbedingt hinter seinem Programm stehen, die sagen sich aber, ja, es bringt auch nichts, wenn man ihm jetzt nicht die Mehrheit gibt, denn dann bewegt sich hier gar nichts mehr in Frankreich. Insofern, wir lassen ihm seine Chance und Protest, den kann man natürlich dann immer noch ausdrücken. In der Nationalversammlung selbst ist die Opposition, wenn die Voraussagen so stimmen, dann wird sie verschwindend gering sein, sage ich jetzt mal. Aber natürlich kann man Protest auch auf die Straße tragen. Das kann natürlich passieren, dass dann gegen diese liberalen Reformen auf der Straße eben protestiert wird.
Viele Franzosen sind ja gar nicht zur Wahl gegangen heute. Die Wahlbeteiligung ist sozusagen rekordmäßig niedrig. Warum?
Ja, das hat mehrere Gründe. Zum einen hat sich tatsächlich hier eine Wahlmüdigkeit breit gemacht. Das ist jetzt die 8. Abstimmung innerhalb von mehreren Monaten, wenn man die Vorwahlen der Republikaner und der Sozialisten noch mit einbezieht. Und dann ist es so, dass grundsätzlich bei der Parlamentswahl, die seit 2002 immer direkt auf die Präsidentschaftswahl folgt, dass da traditionell einfach weniger Franzosen zur Wahl gehen. Aber dieses Rekordtief, das es heute aller Voraussicht nach geben wird, man rechnet mit 42% Wahlbeteiligung insgesamt, das wären 2 von 5 Franzosen, die dann ihre Stimme abgegeben hätten. Das hat sicher auch damit zu tun, dass das Ergebnis jetzt schon so klar war im Prinzip, dass sich auch viele gesagt haben, dann können wir auch gleich zu Hause bleiben und uns was Besseres vornehmen. Die Sache ist eh gelaufen.
Das war zur heutigen 2. Runde der französischen Parlamentswahlen aus Paris. Kerstin Gallmeier, ganz herzlichen Dank. Im Irak haben Regierungstruppen begonnen, den Rest der Ölstadt Mosul zurückzuerobern. Die Altstadt von Mosul ist die letzte Hochburg der Terrormiliz IS im Irak. Und es gibt wachsende internationale Kritik an solchen Militäroffensiven wie der in Mosul, aber auch der in Aleppo oder der in Raqqa in Syrien, weil die Zahl der zivilen Opfer immens hoch ist und zusätzlich große Teile der Bevölkerung vertrieben werden. In den engen Gassen der dicht besiedelten Altstadt von Mosul gilt die Erstürmung als besonders schwierig. Einzelheiten von Cornelia Wegerhoff.
Die ersten Luftangriffe auf IS-Stellungen in der Altstadt von Mosul soll es schon gegen Mitternacht gegeben haben. So wird ein Offizier des irakischen Einsatzkommandos zitiert. Heute Vormittag hieß es in einer offiziellen Stellungnahme, die Truppen der Armee, Antiterroreinheiten und die staatliche Polizei haben mit der Erstürmung der Altstadt von Mosul begonnen. Augenzeugen berichten, es seien Schüsse aus Maschinengewehren zu hören, dichter schwarzer Rauch steige auf. Mit Flugblättern seien Zivilisten aufgefordert worden, die Stadt über einen von 5 sicheren Korridoren zu verlassen. Die Vereinten Nationen warnen jedoch schon seit Tagen, dass die IS-Kämpfer die Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzen. Nichtstaatliche Organisationen im Irak sprechen von 100.000. UN-Schätzungen gehen sogar von bis zu 150.000 Menschen aus, die noch in den Altstadtvierteln festsitzen. Ihre Lage sei verzweifelt, so die UN-Hilfskoordinatorin Lise Grant. Jeder, der versuche, aus der Altstadt Mosul zu fliehen, werde erschossen. Außerdem gäbe es kaum noch zu essen und sauberes Trinkwasser sei knapp. Gestern rollten schwere irakische Militärfahrzeuge bereits durch die Straßen des Al-Shifa-Viertels, das sich nördlich der Altstadt von Mosul befindet. Am am Himmel feuerten Kampfhubschrauber Raketen ab, um den Vorstoß der Bodentruppen abzusichern. Der Feind leiste heftigen Widerstand, so Brigadeführer Shukri Shihab. Sie setzen Scharfschützen ein, Selbstmordattentäter. Aber unseren Kräften ist es gelungen, weiter vorzurücken, mit Unterstützung der internationalen Koalition und unserer eigenen Luftwaffe. Der Soldat zählt stolz die irakischen Divisionen auf, die am Kampfeinsatz beteiligt sind. Kurz darauf posieren seine Männer mit einer auf den Kopf gedrehten schwarzen IS-Flagge für ein Handyfoto. Sie zeigen mit ausgestreckten Armen das Victory-Zeichen. Doch vor dem endgültigen Sieg steht nun die Rückeroberung der Altstadt, dem letzten größeren Stadtgebiet, das die Extremisten in ihrer einstigen Hochburg noch unter Kontrolle halten. Der Kommandeur der irakischen Spezialeinheiten, General Abdelrehni El-Azadi, erklärte heute, er rechne mit erbittertem Widerstand der IS-Extremisten und auch mit Rücksicht auf die eingekesselten Zivilisten sei ein schneller militärischer Erfolg nicht zu erwarten, so Beobachter.
Aus Kairo berichtete Cornelia Wegerhoff. In Afghanistan hat es gleich mehrere Anschläge gegeben. In einem Lager der NATO-Truppen bei Mazar-i-Sharif im Norden sind US-amerikanische Soldaten bei einer Attacke verletzt worden. Und im Osten des Landes haben Taliban eine Polizeistation angegriffen und 5 Polizisten getötet. Einzelheiten von Bernd Musch-Borowska.
Wie das afghanische Innenministerium mitteilte, sprengte sich zunächst ein Selbstmordattentäter in einem Auto in die Luft, das vor dem Eingang der Polizeistation abgestellt war. Anschließend sei eine Gruppe bewaffneter Männer in das Gebäude eingedrungen und es sei zu Feuergefechten mit der Polizei gekommen. Über die Zahl der Angreifer und die Zahl der Opfer gibt es unterschiedliche Angaben. Möglicherweise sind bei dem Anschlag mindestens 5 Polizisten getötet worden, 30 Menschen sollen verletzt worden sein, darunter 20 Zivilisten. Die radikal-islamischen Taliban haben sich bereits zu dem Anschlag bekannt. Berichte über die mögliche Verstärkung der US-Truppen in Afghanistan sind in Kabul unterschiedlich aufgenommen worden. Der amtierende afghanische Verteidigungsminister begrüßte die Entsendung weiterer Soldaten. Diese Entscheidung sei mit der afghanischen Regierung abgestimmt worden, sagte Tariq Shah Bahrami. Die USA werden zusätzliche Truppen nach Afghanistan entsenden. Das entspricht einer Verabredung mit der Regierung der Islamischen Republik Afghanistan. Sie werden unsere Sicherheitskräfte trainieren und beraten. 4.000 weitere US-Soldaten kommen nach Afghanistan, stand auf den Titelseiten der Zeitungen. Dabei ist diese Zahl noch gar nicht bestätigt. Erst Anfang der Woche will US-Verteidigungsminister James Mattis bekannt geben, wie viele Soldaten die US-Truppen am Hindukusch verstärken sollen. Die Entscheidung über die Truppenstärke in Afghanistan hat US-Präsident Donald Trump seinem Verteidigungsminister überlassen. Auf den Straßen in Kabul wurde die Ankündigung kritisch gesehen. 2 junge Männer am Zeitungskiosk hatten wenig Hoffnung, dass sich die Sicherheitslage in ihrem Land dadurch verbessern werde. Mit diesen 4.000 Soldaten können die Amerikaner den IS und die Taliban auch nicht besiegen. Die wollen doch nur, dass die Kämpfe immer weitergehen. Mit noch mehr US-Truppen in unserem Land wächst nur die Frustration der Bevölkerung und die Sicherheitslage wird noch schlimmer. Bei einem Zwischenfall in Mazar-i-Sharif im Norden Afghanistans sind gestern 7 US-Soldaten von einem Soldaten der afghanischen Streitkräfte verletzt worden. Der Angreifer habe plötzlich einfach das Feuer eröffnet und sei dann erschossen worden, hieß es. Immer wieder gibt es in Afghanistan solche sogenannten Insider-Attacken, bei denen afghanische Sicherheitskräfte auf Kameraden und verbündete ausländische Soldaten schießen. Vergangene Woche waren bei einem solchen Vorfall in der östlichen Provinz Nangarhar 3 US-Soldaten getötet worden.
Für viele wird er wohl ewig der Beatle bleiben, obwohl er nach dem Ende der Beatles fast ein halbes Jahrhundert lang seine Karriere höchst erfolgreich alleine und mit anderen fortgesetzt hat. Paul McCartney nämlich. Heute wird die unermüdliche Poplegende 75 Jahre alt und Stephanie Pieper gratuliert ihm zum Geburtstag. Yesterday, all my troubles seem so far away. Dies ist der erste Beatles-Song, den ein Mitglied der Band ganz allein im Studio aufnimmt, ohne Unterstützung der anderen. Es ist der Sommer 1965, Paul McCartney ist 23 Jahre jung, noch mit der Schauspielerin Jane Asher liiert und die Beatlemania befindet sich auf ihrem Höhepunkt.
Thank you very much, everybody. Am 6. Juli 1957 treffen sich der Linkshänder McCartney und John Lennon zum ersten Mal beim Sommerfest einer Kirchengemeinde. Die Teenager aus Liverpool vereint nicht nur ihre musikalische Neugierde, sondern auch, dass beide früh ihre Mutter verlieren. Sie gründen die Beatles und starten deren Karriere im Star Club in Hamburg.
The manager, though they call him the Geschäftsführer over there, and he was a fellow called Willy. And he used to say to us, "Make show, you know, make show."
Das lässt sich die Band nicht zweimal sagen. Love, love me do. You know I love you. Auch die Beatles verkörpern den gesellschaftlichen Aufbruch der 60er Jahre. Dem Duo Lennon-McCartney gelingt ein Geniestreich nach dem nächsten. Spielerisch entwickeln er und John gemeinsam Melodien und Texte, erinnert sich Paul.
And if neither of us had an idea,
wenn keiner von uns was im Sinn hatte, dann haben wir einfach mit unseren Gitarren herumprobiert. Oftmals hatte aber einer von uns die Idee für eine erste Zeile oder einen Refrain und dann haben wir von da aus weitergemacht.
And he'd start on that or I'd start on it. When I find myself in times of
trouble, Mother Mary comes to me. Wenn die Beatles in den Abbey Road Studios an neuen Alben basteln, führt meist McCartney die Regie, nicht immer zum Vergnügen der anderen. In den späten 60ern gehen die vier zunehmend getrennte Wege, werden erwachsen, was den späteren Bruch, sagt Paul, unausweichlich macht.
We were starting to find our own feet away from the group. So I suppose it was just an inevitable part of growing up, really.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins.
Im Frühjahr 1970 verlässt McCartney die Beatles im Streit. Er ist da bereits mit der geschiedenen amerikanischen Fotografin Linda Eastman verheiratet, mit der er kurz danach die Band Wings gründet. Nicht einfach nach den Beatles, aber erfolgreich. Bei seinen Live-Auftritten in aller Welt zehrt McCartney aber weiter vom Ruhm der Beatles. Wie seine erste Frau Linda setzt er sich für den Tierschutz ein und ernährt sich seit langem vegetarisch. Als sie 1998 an den Folgen von Brustkrebs stirbt, ist dies für ihn ein herber Schlag. Ihren Tod verarbeitet er auch, indem er wieder komponiert.
You know, I was writing out my sadness, finding somewhere to put it. Then it became very cathartic to actually sit down and get back into my music.
Wenige Jahre nach Lindas Tod heiratet McCartney Heather Mills. Diese Ehe endet in einer öffentlichen Schlammschlacht. Seit fast 6 Jahren ist er nun skandalfrei mit der New Yorkerin Nancy Shevell verheiratet. Nicht nur sie feiert mit ihm seinen 75. Geburtstag, sondern bestimmt auch viele Fans von Paul McCartney mit seiner Musik.
Paul McCartney wird 75 Jahre alt und Stefanie Pieper hat ihm zum Geburtstag gratuliert. Und nun zum Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bei mir ist Nicole Seifert aus der Sportredaktion. Bei der U21 Fußball-Europameisterschaft in Polen, da hat das deutsche Team gerade seinen ersten Einsatz gegen die Schweiz. Wie steht's da, Nicole?
Ja, es ist gerade Halbzeit. Deutschland führt gegen Tschechien mit 1:0. Kurz vor der Pause traf Max Meyer zum 1:0. Ein Sieg gegen Tschechien wäre ja auch bei diesem Turniermodus besonders wichtig. 12 Teams verteilt auf 3 Gruppen sind es. Und nur der jeweilige Gruppenerste und der beste Zweite kommen ins Halbfinale. Also gewinnen ist Pflicht, um ein Rechenspiel zu vermeiden. Aber es sieht ja gut aus.
Naja, und seit gestern läuft auch der Confederations Cup in Russland. Also das Turnier, das als Generalprobe für die Fußball-WM nächstes Jahr gilt. Und gestern ist Gastgeber Russland mit einem 2:0-Sieg schon mal ganz gut ins Turnier gestartet. Bevor Deutschland morgen dran ist, gibt es aber ja noch 2 weitere Begegnungen.
Ja, und ein Spiel ist gerade zu Ende gegangen. Portugal gegen Mexiko. Portugal und Mexiko trennen sich 2:2. Mexiko glich gerade noch in der Nachspielzeit zum 2:2 aus. Und es ist zum ersten Mal beim Confederations Cup der Videobeweis zum Einsatz gekommen bei diesem Spiel. Und zwar beim 0:0 wurde ein Treffer von Portugals Nani in der 21. Minute nicht gegeben. Nach Absprache mit den Videoschiedsrichtern entschied dann Schiedsrichter Nestor Pitana aus Argentinien auf Abseits. Man muss dazu sagen, diese Entscheidung dauerte auch dann insgesamt 1 Minute. Ja, und anschließend geht es dann gleich weiter. Und zwar dann spielt Kamerun gegen Chile. Das Spiel beginnt um 20 Uhr.
Nächstes Jahr ist ja auch die Handball-Europameisterschaft in Kroatien. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat sich souverän qualifiziert. Und auch heute beim letzten Quali-Spiel, da lief es richtig gut, oder?
Ja, das ist richtig. Jetzt habe ich die Frage nicht noch ganz normal.
Es ging um die Handball-Europameisterschaft und die hat sie jetzt überrascht, wie ich merke.
Danke. Ja, die DHWF, die gewann das letzte EM-Quali-Spiel gegen die Schweiz mit 29-22, hat damit alle 6 Quali-Spiele gewonnen und ist ungeschlagener Gruppensieger. Obwohl die Qualifikation schon vor dem Spiel sicher war, präsentierte sich die Mannschaft sehr gut. Und das war's vom Sport.
Das war's vom Sport. Gut, dann harren wir der weiteren Ergebnisse, die im Laufe der Woche noch so kommen werden. Vielen Dank, Nicole Seifert, für diese ersten Ergebnisse. Ja, und das war's an diesem Sonntag vom Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend wünscht Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.